Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Freunde, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe das Gefühl, ich habe Ewigkeiten nicht mehr mit euch gesprochen und ich habe euch vermisst. Ich denke, es wird Zeit für ein kleines Update. Alle, die gerade den Podcast nur hören, werden es nicht sehen. Hinter mir stehen jede Menge Kisten. Freunde, es ist mal wieder soweit. Ich werde wieder umziehen. Das steht schon länger im Raum und nun sind die Kisten gepackt. Es geht langsam los und ich habe viele Kommentare bekommen, die in die Richtung gingen: Lucia, das ist doch voll anstrengend, immer umzuziehen und mir wäre das zu blöd. Und ihr habt recht, es ist anstrengend und es ist verdammt teuer. Es kostet Nerven und Zeit, aber ich habe mir geschworen, nie irgendwo zu bleiben, wo es mir nicht mehr gefällt. Und ich habe mir versprochen, immer wieder loszulassen. Und genau dafür ist jetzt gerade wieder Zeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zur neuen Wohnung sagen werdet. Ich werde euch alles zeigen und euch da natürlich mitnehmen und freue mich auf den neuen Lebensabschnitt. Ansonsten ist Köln immer noch ziemlich düster und verregnet, aber die Tage werden langsam länger. Ich weiß nicht, ob ihr es spürt, aber manchmal rieche ich schon ein kleines bisschen den Frühling und das gibt mir große Hoffnung. Apropos riechen, ihr wolltet auch wieder Duftempfehlungen von mir haben. Und Freunde, ich habe mir extra was für diese neue Zeit besorgt, für den Umzug und den Frühling. Ich wollte diese neue Zeit irgendwie zelebrieren und das mache ich mit einer Kombi. Ich habe hier einmal das Supermilk von Lush. Das könnt ihr euch in die Haare packen. Das ist ein Leave-In-Conditioner und oh mein Gott, der duftet so gut. Ihr bekommt hier ein Zitronentörtchen mit Creme Brûlée und dieser Duft hält wirklich tagelang in euren Haaren. Dazu verwende ich das Devotion von Dolce & Gabbana und auch das duftet nach Zitronentörtchen. Ja, so viel zu mir und zu dem, was bei mir gerade abgeht. Viel wichtiger, wie geht es euch? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bei euch gerade abgeht, was euch beschäftigt und was euch gerade Sorgen bereitet oder glücklich macht. Ich will wissen, was Sache ist. Das heutige Video ist ein sehr wichtiges Video. Es geht darum, dass man gewisse Dinge nicht in Vergessenheit geraten lässt, dass man darüber spricht, auch wenn es hart ist und auch wenn es weh tut. Ich habe eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die ist jetzt in der letzten Zeit viel in Mexiko unterwegs gewesen und das war für mich schon immer ein Traum. Einmal nach Mexiko zu reisen, Tacos zu essen, am Strand zu liegen und auf Reggaeton-Partys mein Popöchen zu wackeln. Mexiko hat so viele unfassbar schöne Seiten und eine großartige Kultur. Musik, Essen, Menschen. Aber Mexiko gilt auch als sehr gefährlich. Und das ist das, was mich bis jetzt davon abgehalten hat, dieses Land zu bereisen. Immer wieder hört man Geschichten über Entführungen und man hört davon, wie Frauen und Kinder verschwinden. Man hört von Drogen, vom Kartell und von Raubmorden. Für uns geht's heute genau dorthin. Es geht nach Mexiko und wir werden nicht über Tacos reden und nicht über die schöne Musik. Auch nicht über den Strand von Cancun. Wir reden über Fatima. Fatima Cecilia Adrighetti Anton wird in Mexico City zur Welt gebracht. Ihr kurzes Leben ist geprägt von Ausgrenzung und Vernachlässigung. Und trotzdem ist Fatima ein kleiner Sonnenschein. Ein Mädchen, das andere glücklich macht. Ein Mädchen, das lächelt und höflich ist. Ihr Vater leidet an Altersdemenz und die Mutter an einer mentalen Krankheit. Oftmals ist Fatima alleine unterwegs. Sie muss schon früh selbstständig werden. Die Tante des Kindes, Sonia Lopez, beschwert sich öfter darüber, dass das Mädchen in einer schwierigen Situation lebt und dass die Behörden sich nicht wirklich kümmern würden. Die Behörden leiten irgendwann sogar ein Verfahren ein, um zu checken, ob es dem Kind in dieser Situation gut geht, ob es der Familie gut geht. Aber irgendwie wird dem nicht so richtig nachgegangen. Die Tante beschwert sich darüber, dass man sich nie so wirklich gekümmert hat, dass manchmal Dinge gemeldet wurden, aber keiner wirkliches Interesse gezeigt hat. Zuletzt wurde 2015 ein Verfahren wegen Vernachlässigung und emotionalem Missbrauch von drei Kindern, darunter die damals zweijährige Fatima, eingeleitet. Und es gab sogar Besuche von Beamten, die sich die Familie angeschaut haben. Aber irgendwann wird die Akte dann geschlossen. Fatima und die anderen Kinder werden ihrem Schicksal überlassen. Laut den Aussagen von Fatimas Tante hat sie versucht, das Sorgerecht für ihre Neffen und Nichten zu erhalten. Sie hat gesehen, wie schlecht es Fatima in ihrer Familie geht und dass sie Hilfe braucht. Aber all das habe ins Nichts geführt. Auch dieses Verfahren wird nicht fortgesetzt und Fatima bleibt bei ihrer Mutter. Fatimas Vater spielt irgendwann keine Rolle mehr in dem Leben des Mädchens. Und Fatima wächst mit ihrer Mom in Armut auf. Ihre Mutter verkauft Süßigkeiten, um sich und ihre Tochter über Wasser halten zu können. Und Fatima geht zur Grundschule. Es ist das Jahr 2020 und Fatima ist 7 Jahre alt. Am 11. Februar, es war ein normaler Schultag, verspätet sich Fatimas Mutter um 15 bis 20 Minuten. Sie soll ihre Tochter von der Schule abholen und ist zu spät. Es heißt, sie habe vorher angerufen, sie habe bei der Schule darum gebeten, dass jemand bei dem Kind bleibt, bis sie an der Schule ankommt. Fatima ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen, wie sie am 11. Februar brav an ihrer Schule auf ihre Mutter wartet. In Mexico City gehen Schüler häufig aus der Schule raus, nach dem Unterricht, um dann vorm Gebäude auf ihre Eltern zu warten. Dort sitzen sie dann auf dem Bürgersteig, bis die Eltern mit dem Auto ranfahren oder sie abgeholt werden. Und dabei überprüft oft keiner, ob sie jetzt wirklich von ihren Eltern oder von sonst irgendwem mitgenommen werden. Die Kinder, die zu lange warten, die nicht abgeholt werden, kommen dann in eine andere Einrichtung. Und diese Einrichtung liegt in einem anderen Stadtteil. Das heißt, die Kinder, die von ihren Eltern nicht aufgepickt werden, werden eingesammelt und weggebracht. Diese Einrichtungen sind teilweise bis zu eine Stunde vom Schulgebäude entfernt. Oft liegen sie in Außenbezirken und dort müssen die Eltern dann hinfahren, um ihre Kinder abzuholen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ganz schön lange dauert. Mexico City ist für jede Menge Verkehr bekannt und da dann ans andere Ende der Stadt zu cruisen, um sein Kind abzuholen, das ist anstrengend. Und das nicht nur für die Eltern, sondern natürlich auch für das Personal. Die müssen die Kinder dann ja dahin fahren und weil es für alle anstrengend ist, wird dieser Schritt gerne ausgelassen und die Kinder stehen dann nach der Betreuung eben alleine am Straßenrand, während die Erzieher dann irgendwann Feierabend machen. So oder so ähnlich scheint es auch mit Fatima passiert zu sein. Zunächst sieht man, wie sie wartet auf ihre Mutter und dann plötzlich sieht man sie mit einer Frau. Eine Frau, die nicht Fatimas Mutter ist. Videoaufnahmen zeigen, wie sie die Straße hinunter mit dieser Unbekannten verschwindet. Als ihre Mutter wenig später an der Schule ankommt, ist Fatima nirgends zu sehen. Das muss so ein unfassbar schlimmes Gefühl sein, nach einem langen Arbeitstag sein Kind abholen zu wollen und dann ist es weg. An der Stelle werden übrigens auch den Angestellten der Schule große Vorwürfe gemacht. Es heißt, dass Fatimas Mutter extra angerufen hat, um ihre Verspätung durchzugeben und alle fragen sich, wie man ein Kind in die Hände einer Fremden geben kann. Wieso hat keiner gesehen, dass Fatima mit einer anderen Frau weggegangen ist? Ich muss dazu sagen, dass es ja auch sehr schwer ist, auf viele Kinder aufzupassen. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft, mit einer Freundin aus der Übermittagsbetreuung abzuhauen. Boah, was haben wir Ärger bekommen. Wir hatten damals nämlich die wahnsinnig geniale Idee, uns davon zu schleichen. Wir wollten lieber woanders spielen, wo keiner auf uns aufpasst, wo wir keine Hausaufgaben machen müssen. Und so haben wir der Praktikantin gesagt, dass es ganz normal wäre, dass wir mittwochs früher gehen dürften. Und das alleine. Wir haben die arme Praktikantin so lange bequatscht, bis sie uns geglaubt hat. Und meine Freundin und ich, wir sind einfach abgehauen. Und jetzt kommt's. Wir sind kaum um die Ecke des Gebäudes gelaufen. Da sind wir von der Chefin der OGS abgefangen worden. Wir waren 8 Jahre alt und wir haben den Einlauf unseres Lebens bekommen. Und das zu Recht, weil Kinder, die alleine unterwegs sind, auf die keiner aufpasst, die sind nun mal ein leichtes Ziel. Fatimas Familie sucht nun das ganze Viertel ab. Ihnen ist sehr schnell klar, dass hier irgendwas ganz, ganz schief läuft. Sie vertrauen dieser Frau nicht. Sie vertrauen Mexiko nicht und deswegen geraten sie sofort in große Panik. Nachdem das Mädchen nirgendwo zu finden ist, melden sie Fatima bei der Polizei als vermisst. Doch die Suche nach der 7-Jährigen beginnt, wider Erwarten, nicht direkt. Fatimas Familie geht davon aus, dass nun alle aufspringen und bei der Suche helfen. Aber die Behörden verlieren mehr als einen ganzen Tag. Sie fangen nicht direkt an zu suchen, sie warten. Sie warten auf die Eröffnung einer offiziellen Vermisstenakte. Bis dahin rührt keiner einen Finger. Und das ist ja etwas, worüber wir immer wieder reden. Wie wichtig diese ersten Stunden sind und das gerade bei einem kleinen Kind. Das ist ja eine 7-Jährige und keine 18-Jährige, die zu lange irgendwo feiern war und vergessen hat, Bescheid zu sagen. Ein Kind geht verloren und es wird erstmal abgewartet. Fatimas Familie wartet natürlich nicht. Sie gehen nun von Tür zu Tür und schreien auf den Straßen nach Fatimas Namen. Die Untätigkeit der Polizei macht die Familienmitglieder verrückt. Einer von Fatimas Verwandten erinnert sich daran, dass sie sogar die Videoaufnahmen selber beschaffen haben. Die Videoaufnahmen, auf denen man sieht, was Fatima macht, mit wem sie da weggeht. Die hat die Polizei nicht rausgesucht, das war die Familie selber. Sie haben sich in der ersten Zeit ganz alleine um alles gekümmert. Schließlich stößt dann auch die Polizei zu der Suche dazu. Die Familien und die Behörden von Mexico City suchen nun mehrere Tage lang nach Fatima und nach dieser unbekannten Frau. Das Seltsame ist, dass die Unbekannte auf dem Video sehr nervös ausschaut. Sie schaut nicht aus wie jemand, der einfach aus unschuldigen Gründen ein Kind abholt und das zur Mutter bringt oder mit dem Kind spazieren geht. Sie schaut aus, als würde sie verfolgt werden, als hätte sie Angst oder etwas Schlimmes im Sinn. Am 15. Februar kommt dann eine Meldung rein. Es wurde eine Leiche gefunden, ein kleines Mädchen, ganz in der Nähe des Ortes, an dem Fatima vermisst wurde. Der kleine Körper wurde nackt und in einer Plastiktüte gefunden. In der darauffolgenden Autopsie wird festgestellt, dass das Mädchen vor ihrem Tod missbraucht und auch sexuell missbraucht wurde. Fatimas Eltern sind nicht in der Lage, die Leiche zu identifizieren. Deswegen ist man sich zunächst nicht ganz sicher, ob es sich hierbei wirklich um Fatima handelt. Es wird ein DNA-Test gemacht und der bringt am 18. Februar Gewissheit. Hoffnungslosigkeit, Schock und Trauer sitzen nun tief in den Einwohnern von Fatimas Viertel. Sie fordern Gerechtigkeit und organisieren einen Protest, nachdem sie erfahren, dass es sich bei dem tot aufgefundenen Mädchen um die kleine Fatima handeln könnte. Das kleine Mädchen, das immer gute Laune hatte und immer gelächelt hat. Das Mädchen, das immer höflich war. Die Suche nach den Tätern beginnt unverzüglich. Der Druck durch die Bevölkerung ist nun gigantisch. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss wird bestätigt, dass es sich um eine Frau handelt, die Fatima Cecilia aus ihrer Schule entführt hat und später mit dem Mädchen in ein weißes Auto stieg. Die örtlichen Behörden bieten 2 Millionen mexikanische Dollar für Informationen über den Mord an Fatima. In der Zwischenzeit untersuchen die örtlichen Behörden anhand von Überwachungsvideos die Entführung und den Mord. Bislang haben die Behörden ein Haus durchsucht und die Staatsanwaltschaft hat mindestens 5 Personen befragt. Am 19. Februar geben die Behörden von Mexiko-Stadt bekannt, dass sie ein Haus durchsucht haben, in dem Experten Beweise gesammelt haben. Und die werden nun ausgewertet. Zum ersten Mal scheint es in diesem schrecklichen Fall weiterzugehen und Ergebnisse zu geben. Eine Zeugenaussage hätte die Behörden auf das Haus aufmerksam gemacht. Ein Haus, in dem Fatima festgehalten wurde. Die beiden Verdächtigen sind ein Paar und die Zeugen berichteten den Ermittlern, dass das Paar am Samstag, dem Tag vor der Entdeckung der Leiche des Mädchens, das gemietete Haus in einem südlichen Viertel der Hauptstadt verlassen hatte. Die Behörden geben bekannt, dass sie Ausweise, Fotos, persönliche Gegenstände, Fingerabdrücke und Blutspuren gefunden haben. Nach der Durchsuchung des Hauses, in dem Fatima festgehalten wurde, veröffentlichen die Behörden endlich die Bilder der beiden Verdächtigen, die an der Entführung, an der Folterung, Misshandlung und Ermordung von Fatima Cecilia beteiligt gewesen sein sollen. Giovanna und Mario. Die Menschen sind nicht nur schockiert darüber, dass ein Paar zu so etwas fähig ist. 2 erwachsene Menschen, die sich gegenseitig hätten aufhalten müssen. Sie sind noch viel schockierter darüber, dass die Frau der Familie von Fatima bekannt ist. Fatimas Mutter sagt plötzlich aus, sie erzählt, dass die Verdächtige einst ein Zimmer in ihrem Haus gemietet hatte, um häuslicher Gewalt zu entkommen. Zuletzt wohnte sie 10 Minuten von Fatimas Familie entfernt und Berichten zufolge ist sie selber Mutter von Kindern, die Fatimas Schule besuchen. Fatimas Mutter sagt, sie lebte hier im Haus. Ich hätte nie gedacht, dass sie zu so etwas fähig wäre. Sie hat 2 kleine Mädchen und ich habe nie gesehen, dass sie sie misshandelt hat. Deshalb bezweifle ich, dass sie meinem Kind das Leben nehmen würde. Ich kannte ihren Mann nicht und ich weiß nicht, warum sie sich an meiner Tochter rächen sollte. Ihr merkt, wie überrascht Fatimas Mutter ist und dass sie das alles gar nicht fassen kann und die Frau nach wie vor irgendwie schützen möchte. Sie kann es sich nicht vorstellen, dass Giovanna die Täterin sein soll. Die Frau, die einst Unterkunft gesucht hat, die ein Zimmer gemietet hat, die selber Kinder hat. Am Mittwochmorgen neben die mexikanischen Behörden ein Haus 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ins Visier. Das Haus der Tante vom möglichen männlichen Täter. Dieses Haus haben sie schon länger mit einer Drohne überwacht. Das ganze Grundstück haben sie im Blick behalten, um Gewissheit zu bekommen, dass sich die Verdächtigen dort aufhalten. Die Staatspolizei und die Nationalgarde stürmen nun das kleine Haus. Mario Reyes und Giovanna Cruz werden um 13 Uhr Ortszeit festgenommen, nachdem die Polizei einen Hinweis erhalten hatte. In einem letzten Versuch, ihre Freiheit zu erlangen, versuchen sie die Polizisten und die Nationalgarde mit $26 zu bestechen. Aber das gelingt nicht. Ich finde, dass sie das versucht haben, sagt so viel auch über Mexiko aus, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass man in Deutschland einen Polizisten bestechen könnte. Vielleicht bin ich da auch sehr naiv, vielleicht kriege ich auch nicht viel mit, aber die Vorstellung, dass man irgendwie ranfahren muss, weil man zu schnell gefahren ist und dass man dann 26 Euro rausholt und die mal einem Polizisten so entgegenwedelt, das stelle ich mir sehr sinnlos vor. Zum Glück, weil Korruption ist eine schreckliche Sache. Und Gott sei Dank funktioniert das in diesem Fall auch nicht. Die beiden werden verhaftet. Die beiden haben sich ganz schön ins Bein geschossen mit diesem Bestechungsversuch. Sie können nämlich jetzt festgehalten werden, weil das ja eine Straftat ist, während die Staatsanwaltschaft in aller Gelassenheit weiter ermittelt. Sie suchen nun nach den Beweisen für die Entführung, für die Vergewaltigung und für den Mord, während die beiden Verdächtigen festsitzen. Am Freitagnachmittag werden schließlich die Haftbefehle vorgelegt und die Beschuldigten werden unverzüglich in 2 Strafanstalten inhaftiert. Die Polizei hatte große Sorge, dass sie die möglichen Täter freilassen müssen, weil man nicht schnell genug Beweise findet, aber sie haben es geschafft. Eine Woche, nachdem die Leiche von dem 7-jährigen Mädchen gefunden wird, schildern die nun gestandenen Mörder die Umstände, unter denen sie das schreckliche Verbrechen begangen haben. Giovanna Cruz gibt zu, dass sie das Mädchen vor dem Schultor entführt und an ihren Partner Mario Reyes übergeben hat, der das Mädchen dann wahrscheinlich sexuell misshandelt hat. Anschließend töten die beiden das Mädchen. Sie ersticken die Kleine. Giovanna Cruz sagt vor den Behörden aus, dass Mario Reyes sie um eine junge Freundin gebeten hat, die für eine lange Zeit bei ihm bleiben würde. Sie erzählt, dass sie Angst hatte. Immer wieder hat er damit gedroht, die Töchter zu missbrauchen. Giovanna habe ihm deshalb Fatima besorgt. Giovanna Cruz kannte das Mädchen ja bereits. Sie hat wirklich einige Zeit mit Fatima und ihrer Mutter zusammengelebt. Fatimas Mutter hatte Giovanna Unterkunft geboten, weil Giovanna vor ihrem Mann geflohen ist. Die beiden Frauen hatten sich auf einer Party kennengelernt. Dort hat Giovanna Fatimas Mutter davon erzählt, dass ihr Lebensgefährte ihr gedroht hatte, Zitat, sie zu schlagen und zu verbrennen. Und Fatimas Mutter hat nicht lange gefackelt. Sie hat Giovanna sofort zu sich eingeladen. Während der Zeit, die sie zusammen unter einem Dach verbrachten, stellte Giovanna fest, dass Fatima vernachlässigt wurde und dass ihre Mutter ihrer Tochter nicht genug Aufmerksamkeit schenkte. Sie wusste also, dass Fatima ein leichtes Ziel ist, dass niemand ein richtiges Auge auf das kleine Mädchen hat. Abgesehen davon kannte Fatima Giovanna. Es war ein leichtes, das Kind davon zu überzeugen, mit ihr mitzugehen. Es war ein bekanntes Gesicht für Fatima. Als Giovanna das kleine Mädchen nun an Mario Reyes übergibt, lackiert er ihr die Nägel und zieht ihr ein Kleid an. Dieses Kleid hat er für sie gekauft. Und dann misst er sie. Anschließend packt Mario die Angst. Er hat Angst, erwischt zu werden. Er hat Angst, ins Gefängnis zu gehen. Und deswegen tötet er Fatima. Giovanna gesteht, dass sie dabei geholfen hat. Als die Suche nach Fatimas Mördern immer größer wurde, entledigten die beiden sich der Leiche und flohen aus der Stadt. Sie fanden Unterschlupf bei einer Tante von Mario, bei Irma Reyes. Die nahm die beiden auf, ohne zu wissen, was sie getan hatten. Irgendwann schaut Irma dann Fernsehen und sieht plötzlich das Gesicht ihres Neffen auf dem Bildschirm. Irma war es, die ihren Neffen und seine Frau nun der Polizei übergeben hat. Sie erzählt der Polizei, dass ihr Neffe, den sie seit Jahren nicht gesehen hat, plötzlich vor ihrer Haustür stand und nach einem Zimmer gefragt hat. Sie erzählt, dass er in Begleitung einer Frau sei, in Begleitung von Giovanna Cruz und den Kindern des Paares. Irma sei ein bisschen verwundert gewesen, wo die jetzt alle plötzlich herkommen, aber sie habe ihnen ein Zimmer gegeben. Und dann, wenige Tage später, der Bericht im Fernsehen, als es plötzlich um ein ermordetes Kind geht. Irma erzählt, also ging ich nach unten und stellte sie zur Rede. Habt ihr diese Schandtat begangen? Ihr seid im Fernsehen. Laut Irma Reyes Bericht gab Giovanna sofort zu, dass die beiden das Kind mit Gürteln getötet hatten. Nach der Anklageerhebung gegen Giovanna und Mario am 22. Februar 2020 wegen schwerer Entführung und Femizid haben die Behörden versprochen, in diesem Fall mit der vollen Härte des Gesetzes vorzugehen. Diese Tat ist nicht zu entschuldigen. Die Tante von Fatima, Sonja, ist trotzdem von dem Urteil enttäuscht. Sie findet, das Urteil zeigt, dass sich nicht um die Gerechtigkeit gekümmert wird. Obwohl Mexiko ein Land ist, das mit Frauenmorden jeden Tag zu leben hat. Eine Twitter-Userin schreibt, Zitat, letzte Woche kam die Mutter von Fatima, einem 7-jährigen Mädchen in Mexiko, 20 Minuten zu spät, um sie abzuholen, sodass das Mädchen kurz vor dem Schultor warten musste. Am Wochenende wurde ihre Leiche gefunden. Sie wurde entführt, gefoltert und getötet. Das ist nicht normal, aber in Mexiko ist es die Norm. Fatimas Fall wirft viele Fragen auf. Er hat in Mexiko eine Welle der Empörung ausgelöst. Hunderttausende Menschen twittern den Hashtag Justice for Fatima. Am 18. Februar, nachdem die Leiche von Fatima Cecilia gefunden und ihr Femizid bestätigt worden ist, protestierte eine Gruppe feministischer Aktivistinnen vor dem Nationalpalast, dem Amts- und Wohnsitz des Präsidenten. Menschen aus aller Welt zeigen ihre Bestürzung und posten Fatimas Namen. Während des Protests sagen die Frauen, der mexikanische Präsident sei unsensibel und fahrlässig, wenn es um Femizid geht. Die Schule haben Trauernde mit Zetteln vollgeklebt. Fatima ist nicht nachts alleine unterwegs gewesen. Fatima hat sich nicht provokativ gekleidet. Fatima hat sich nicht mit ihrem Freund herumgetrieben, heißt es auf den Zetteln. Fatima war 7 Jahre alt und wurde gefoltert und ermordet. Die Demonstranten finden, dass die Regierung zu wenig macht, um die Frauen des Landes zu schützen. Kurz bevor Fatima das angetan wurde, wurde nämlich eine andere Frau ermordet. Ingrid Escamilla. Der Mann, der verhaftet wurde und angeblich gestanden hat, sie getötet zu haben, verstümmelte ihren Körper. Die Empörung wuchs, nachdem lokale Medien grausame Fotos von Ingrids Körper veröffentlicht hatten. Und dass nun das mit Fatima passiert ist, so kurz darauf, das ist nicht zu fassen. Das Vertrauen der Gesellschaft in das mexikanische Justizsystem ist ohnehin gering. Aber diese beiden Fälle so kurz nacheinander, das hat eine Welle der Frustration ausgelöst. Und die beiden Fälle sind leider keine Einzelheit. Mexiko schwimmt in einem Meer von ungelösten Fällen, von Entführungen und Morden. Zitat, da in Mexiko Frauen aus Hass getötet werden und die Regierung und die Gesellschaft nichts dagegen unternimmt, ist es an uns Frauen hinauszugehen und durch Proteste zu zeigen, was mit uns in Mexiko geschieht. Das sagt die Koordinatorin der Bewegung Una Menos México. Sie ist schockiert vom Ausmaß der Femizide, die meist von ehemaligen oder aktuellen Beziehungspartnern begangen werden. Zitat: Die offizielle Statistik geht von 10 Femiziden pro Tag aus. Aber die Dunkelziffer ist noch höher. Und ich muss zusehen, wie aus meiner Umgebung ständig Frauen und Kinder verschwinden. Es ist die Verantwortung von uns allen, etwas zu tun, um diese Gewalt gegen die Frauen zu stoppen. Viele Femizide kommen nie an die Öffentlichkeit. Der Journalist und Kriminalexperte Oscar Ballmann sagt, die Mehrheit der Fälle bekommt keine Aufmerksamkeit, weil die Morde in abgelegenen Regionen oder im Landesinneren stattfinden, wo Journalisten von kriminellen Gruppen zensiert und bedroht werden. Über diese Fälle wird dann einfach nicht berichtet. Dem jüngsten Bericht von Mexico Evalua, einer Organisation zur Überwachung der öffentlichen Ordnung, liegt die Straflosigkeit in Mexiko bei fast 95% der gemeldeten Straftaten. In 7 Bundesstaaten liegt sie sogar bei über 99%. Die Zahlen der Kindermorde sind sehr beunruhigend. Zwischen 2000 und 2019 werden jeden Tag fast 4 Kinder ermordet. Und im letzten Jahr verschwanden alle 24 Stunden 7 Kinder. So die Daten des Netzwerks für Kinderrechte in Mexiko. Das sind jetzt alles nur Zahlen, aber versucht euch vorzustellen, was das bedeutet für die Familien, für die Mütter und Väter, für die Geschwister, für die Tanten und Onkel. Das sind Zahlen, die können wir uns hier gar nicht vorstellen. Femizide werden künftig härter geahndet. Die Gefängnisstrafe wurde von 60 auf 65 Jahre erhöht. Auch Beamte, die Ermittlungen verzögern oder behindern, sollen künftig mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden. Aber leider bringt das alles nichts, wenn die Straflosigkeit so hoch bleibt. Die meisten Täter bekommen nie einen Prozess. Viele Feministinnen und auch viele Bürger haben den Glauben an die Gesetze und die Justiz Mexikos verloren. Um die Sicherheit zu erhöhen, seien nicht noch mehr Waffen nötig. Es bräuchte Weiterbildungen für Regierungsangestellte, mehr Antidiskriminierungsexperten im Regierungsdienst. Es braucht Aufklärung und ein funktionierendes Justizsystem. Es braucht Strafen für die Täter und Gerechtigkeit für die Opfer. Namen wie der von Fatima dürfen nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Sie dürfen nicht so schnell zu einer bloßen Zahl werden, zu einer Statistik. Fatimas Großvater und andere kritisieren außerdem die Schule dafür, dass sie Fatima nach Unterrichtsschluss einfach so auf die Straße gesetzt haben und dass keiner Bescheid gegeben hat, dass keiner der Eltern anwesend ist, dass sie einfach das Kind alleine gelassen haben. Auch die Polizisten werden dafür kritisiert, dass sie so langsam gearbeitet haben, dass die ersten Hinweise ignoriert wurden oder von Fatimas Familie besorgt werden mussten. Ob sich wirklich etwas ändert, ob dieser Fall wirklich etwas bewegt, das kann man nur hoffen. Aber was wir tun können, ist, dass wir solche Fälle nicht in Vergessenheit geraten lassen. Dass wir darüber reden, dass wir diese Fälle teilen, dass wir zuhören, auch wenn es hart ist. Ich habe die Details weggelassen, die Details über Fatimas Mord. Das sind Details, die einfach nur grausam sind und wo ich denke, dass die auch niemanden weiterbringen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass dieses Kind gelitten hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Kind sterben musste, weil ein Mann das entschieden hat. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass eine Frau mitgemacht hat, dass sie das Vertrauen dieses Kindes missbraucht hat und dass das Kind von niemandem beschützt wurde. Weder von ihren Eltern, vielleicht weil die nicht konnten, vielleicht weil die eigene Probleme hatten, aber vor allem von den Behörden. Menschen, die auf Fatima aufpassen sollten, haben weggeschaut. Und deswegen ist mein Fazit, so wie jedes Mal, passt aufeinander auf. Wenn ihr irgendwo ein Kind alleine sitzen seht, wo ihr denkt, hey, das wirkt ein bisschen verloren auf mich, das wirkt ein bisschen einsam. Geht hin, stellt Fragen, nehmt euch die 5 Minuten und setzt euch daneben. Manchmal weiß man nicht, was man alles verändern kann, wenn man ein kleines bisschen aufmerksamer ist und lieber zu seinen Mitmenschen. Und ich glaube, das können wir uns alle vornehmen. Und Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Abend. Ich bin sehr gespannt, was ihr über all das hier denkt. Es ist wahnsinnig tragisch, aber es ist wichtig. Passt aufeinander auf. Und wenn euch ähnliche Fälle einfallen, Fälle, über die wir reden sollten, weil sie wichtig sind und weil sie nicht vergessen werden dürfen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.